Ich lasse mich nicht aufhalten. Okay, das baumelt jetzt, aber das ignorieren wir fröhlich gemeinsam. Gott ist unaufhaltsam. Niemand und nichts ist in der Lage, Gott zu stoppen. Ich habe Synonyme für den Begriff gesucht. Nicht zu stoppen ist eines, nicht aufzuhalten, nicht zu bremsen, alternativlos sein, unausweichlich, kein Weg führt daran vorbei. Wenn ich an unaufhaltsam denke, beinhaltet mich für mich das die Vorstellung, da sind zwei Seiten, aber das, die, wie sagt man denn, die Kraft, was habe ich denn aufgeschrieben? Das Kräfteverhältnis dieser zwei Seiten ist von gewaltiger Ungleichheit bestimmt. Also der Elefant und die Ameise. Die Ameise kann den vielleicht anpinkeln, aber sie wird den Elefanten nicht aufhalten. Und er wird es durch seine dicke Haut noch nicht mal merken. Oder der dürre Ast im Wirbelsturm. Ein absolut ungleiches Kräfteverhältnis. Die Stabilität, seine Beziehung zum Rest vom Baum, die war zwar schon ein bisschen, hat schon ein bisschen was gegeben, aber als der Wirbelsturm kam, hat es den Ast einfach umgehauen. Unaufhaltsam war der Wirbelsturm. Und gleichermaßen, oder ja, das ist jetzt einfach eigentlich lächerlich, in einem unvorstellbar viel größeren Ausmaß ist die Ungleichheit im Kräfteverhältnis zwischen Gott und whatever, was auch immer, nimm was du willst, geistliche Mächte, die gefallen sind. Niemand und nichts kann Gott aufhalten. Lass mich einfügen, der Vollständigkeit halber, dass es Dinge gibt in dieser Welt, die passieren, die Gott nicht gut findet und Gott nicht will. Das hat einen anderen Zusammenhang und ist Inhalt von anderen Predigten gewesen. Das werde ich nicht erläutern. Aber es gibt Dinge, die passieren und passiert sind auf unserer gefallenen Welt, wo die Bibel sagt, der Satan, der Gott dieser Welt ist, die Gott nicht gut findet und Gott nicht mag. Wäre jeder Tod eines Menschen der Wille Gottes, hätte Jesus gesündigt, als er die Tochter des Jairus auferweckt hat. Richtig? Das 12-jährige Lämmlein, das den Eltern vorangeht, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Bei wie vielen Beerdigungspredigten wäre ich manchmal gerne schreiend weggelaufen, ganz aufrichtig. Also nicht von uns gehaltenen, sondern anderen Beerdigungspredigten manchmal, wenn dann die Mama von kleinen Kindern oder das Kind, das ist nicht, Gott ist kein Kindermörder. Den gibt's, aber der hat einen anderen Namen. Ja, wie bin ich denn jetzt in diese Ecke gekommen? Egal, gut. Mein erster Punkt. Das Kräfteverhältnis, Dankeschön. Ihr könnt euch besser erinnern, was ich gerade sagte als ich. Das ist super, weil ich bin schon, was will ich jetzt sagen? Preis sei Gott. Der Herr der Geschichte ist Gott. Er ist unaufhaltsam als Herr der Geschichte. Die Bibel sagt uns in Lukas 21, 33, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich weiß nicht, wie oft du dir vorgestellt hast, Angelika, hilf mir doch mal, befreie mich mal von dem Ding. Wie oft du dir vorgestellt hast, dass alles, was bis jetzt so gemütlich ist, einfach ziehen. Genau. Alles hat ein Ende. Genau, danke. Der Kinosessel, auf dem du jetzt sitzt, das Sofa, auf dem du nachher einen Film guckst oder, weiß ich nicht, einfach ein Nickerchen machst, das Auto, mit dem du nach Hause fährst, das Gebäude, in dem wir sitzen, die Stadt Limburg, der Dom. Der Tag kommt, wo all das nicht mehr existiert. Und viel, 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 viel weitergehend, die Erde wird es nicht mehr geben. Himmel und Erde werden vergehen. Aber etwas wird nicht vergehen, mein Wort, sagt Gott. Da ist ein starkes Ungleichgewicht im Kräfteverhältnis und in der Stabilität. Was für ein Kontrast. Gottes Gnade ist unaufhaltsam. Gottes Gnade ist sicher, sie ist ewig, sie ist beständig, sie ist zuverlässig. Aber andererseits ist auch Gottes Gericht unaufhaltsam. Mit unverrückbaren, ewigen Konsequenzen. Denk an Gottes Geschichte mit den Patriarchen, mit Abraham, Isaak und Jakob. Denk an Gottes Geschichte mit Israel. Da findest du in deiner Bibel unzählige Geschichten, wo aussichtslose Situationen verändert wurden. Lasst uns an ein Beispiel nur denken, an Josef, vom Knacki zum Vizepräsidenten. Das hat es wahrscheinlich in Deutschland noch nicht gegeben. Also mir ist keine Geschichte bekannt. Das war schon krass. Oder ja, die Geschichte von Mose und Israels Auszug aus Ägypten. Wir waren ja Anfang des Jahres in Israel. Jetzt bin ich fast 3 Jahrzehnte gläubig und war da noch nie. Und ich bin sehr, sehr dankbar für vieles, was ich da erlebt und gesehen habe. Und habe mir einen Haufen Bücher gekauft, um den Nahostkonflikt noch, sofern man den verstehen kann, ich denke, er muss geistlich bewertet werden, weil politisch hilft nicht wirklich, um das Ganze etwas greifbarer für mich zu machen. Aber was ich verstanden und gelernt habe und glaube, also in meiner Bibel steht, dass das Land den Juden gehört. Und wenn Gott das sagt, dann debattiere ich einfach nicht. Also das ist jetzt schon mal so, als ich jetzt steht in meiner Bibel drin. Ja, streite mit Gott. Mal gucken, wer am Ende gewinnt. Ja, ich lege mich nicht mit ihm an oder ich habe es nicht vor. Und wenn ich merke, dass ich es gemacht habe, dann ja. Vor 75 Jahren brachte man die Juden noch wie Schafe zur Schlachtbank während des Dritten Reiches. Wir wissen, nach Ende des Zweiten Weltkriegs waren 6 Millionen getötet worden. Weißt du, wie viel das waren? Ich habe es mal nachgeguckt, es waren ungefähr 40% aller Juden. Das ist eine Menge, fast ein halbes Volk. Es ist systematisch getötet worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg war wahrscheinlich keine Hochstimmung. Es war ein Restvolk, ein traumatisiertes Volk. Aber wir wissen auch, dass die Geburtsstunde des Staates Israel schon am 29. November 1947, gut 2 Jahre nach Kriegsende, schlug, als die Vereinten Nationen für das Ende des britischen Mandats in Palästina und eine Teilung des Landes stimmten. Ja, dann gab es viel Stress und den ersten Krieg, weil die Arabische Liga, die Truppen von Ägypten, Syrien, Libanon, Transjordanien und Irak, unterstützt von palästinensischen Milizen, angefangen haben, Israel zu bedrohen, zu attackieren. Und dann gab es da eine bescheidene, gegründete Verteidigungsorganisation, die sogenannte Haganah. Und da gab es Mitte Mai mehr als 30.000 Männer und Frauen unter Waffen. Das Ungleichgewicht zwischen den ganzen arabischen Nationen und dem Mini-Israel zeigt sich unter anderem im Bereich der schweren Waffen. Das habe ich nachgeguckt. Die Araber hatten 40 Kampfpanzer, die Israelis einen. Die Araber hatten 200 Panzerwagen mit Kanonen, die Israelis 2. Die Araber hatten 140 Feldgeschütze, die Israelis 5. Das war nicht so berauschend. Unter den Juden waren viele Holocaust-Überlebende. Und es ist eigentlich nicht zu verstehen. Es ist fast wie eine Fortsetzung der biblischen Geschichte. Sie haben gewonnen, ihren Unabhängigkeitskrieg. Und es gibt den Staat, wir feiern, oder Israel feiert in Kürze 70 Jahre. Andere finden das mit dem Feiern nicht so witzig und haben sich das Pessachfest am Freitag ausgesucht, um ein bisschen friedlich mit brennenden Gummireifen zu demonstrieren und ein paar Sprengsätzen. Das ist ja egal. Legen wir das zur Seite. Da ist Spannung. Da ist Hochspannung. Und nicht nur politisch, sondern die Wurzel des Ganzen ist eine geistliche Wurzel. Und am Ende der Predigt komme ich nochmal darauf zurück, was ein Mann Gottes, den ich in Israel kennenlernen durfte, denkt, was passieren wird. Ich bin gespannt, ob er recht hat. Das wäre großartig für beide Seiten. Dass es Israel heute noch gibt, ist ein Wunder. David Ben-Gurion hat gesagt, wer an Wunder glaubt, ist ein Realist. Ne? Also ja, genau, Wunder sind normal, hat er quasi gesagt. Ja, es gab viele weitere Kriege und Konflikte und militärische Auseinandersetzungen. Ihr könnt ja alle sicher, kennt ihr aus den Nachrichten, aus dem Internet, aus der Geschichte. Heute ist es so, dass Israel ein Land hat, eine Armee hat. In der Konferenz, in der wir waren, bis an anderer Stelle schon erzählt, da war ein gläubiger, ehemaliger Offizier des IDF, der Israel Defense Forces, und der hat uns eine Geschichte erzählt, wie sie Syrern helfen an der Grenze unter Lebensgefahr, wie die medizinische Hilfe bringen, Menschen, die da vom Krieg gebeutelt sind gerade. Und der gleiche Mann hat auch einen Satz gesagt, der mich seitdem nicht mehr losgelassen hat, seitdem ich den im Januar gehört habe, hat gesagt, wenn der Mossad morgen nicht mehr da ist, passiert nicht so viel. Wenn die Polizei in Israel morgen nicht mehr da ist, passiert nicht so viel. Aber sobald die Armee weg ist, gibt es in 5 Minuten kein Jerusalem mehr. Dann kommen die ganzen Goliaths von drumherum und machen das Land platt und machen die Juden platt. Ein Land so klein wie Hessen mit ein paar Millionchen an Einwohnern, so im Kern der Aufmerksamkeit immer noch. In einer Rede Netanjahus habe ich, einer älteren Rede habe ich das nachgelesen. Sie haben ein Land, sie haben eine Armee, sie haben eine starke Luftwaffe, sie haben eine starke Wirtschaft, es werden Computerprodukte entwickelt, Ärzte gewinnen Preise für ihre Forschung, sie bringen buchstäblich die Wüste zum Blühen, verkaufen Orangenblumen und Gemüse in alle Welt, wobei es ja jetzt das BDS gibt, vielleicht ist dir das auch schon begegnet. BDS ist ein Aufruf an Boykott, an Europa, alle israelische Produkte zu boykottieren, an große Firmen nicht israelische Produkte einzukaufen. Also das ist total krass, was da alles passiert. Israel hat seine eigenen Satelliten im Weltraum. Welche anderen Länder haben das? Amerika, Russland, China, die Europäer, das sind alles große Nationen mit Hunderten von Millionen Einwohnern und Israel hat 8,5. Das ist richtig niedlich. Und China nicht zu vergessen, die haben 1,3 Milliarden. So, das ist immer noch ein kleiner David gegen viele Goliaths. Wenn Sie jetzt das Passafest gefeiert haben, erinnern Sie sich woran, dass Sie den Pharao und seine Armee auch überlebt haben. Sie überlebten die Babylonier, die Griechen, die Römer, die spanische Inquisition, die Pogrome in Russland, Hitler und die Deutschen im Holocaust. Sie überlebten die Armeen von 7 arabischen Ländern, sie überlebten Saddam und andere. In der Rede hieß es, lasst uns daran denken, dass es die Nationen oder Kulturen, die versuchten uns zu zerstören, inzwischen gar nicht mehr gibt, aber wir sind immer noch da. Was ist heute Ägypten? Die Griechen, Alexander der Große, die Römer, wer spricht heute schon noch freiwillig Latein? Das Dritte Reich, all das ist nicht mehr da. Aber die Sklaven Ägyptens, sie sind immer noch da. Ja, also das ist für mich so ein... Es ist nicht alles Gottes Wille, was da geschieht. Es ist auch nicht alles richtig, was Israel macht. Aber Gottes Finger in der Geschichte siehst du, dass es bestimmte Dinge gibt, an denen Gott nicht rütteln lässt. Und das finde ich sehr spannend, das zu studieren. Ich lade dich ein, kauf dir doch auch ein paar Bücher und dann lass uns mal einen Kaffee trinken, mal gucken, was wir alles entdecken. Wer wurde durch ein Wunder in einer Frau geboren? Wer musste nach Ägypten fliehen? Wer wurde von seinen Brüdern nicht anerkannt? Wer war bekannt für seine Weisheit? Jakob. Gemein, gell? Jesus auch. Das ist ja das Gemeine an der Liste. Genau, beide. Jakob und Jesus. Die Unfruchtbarkeit und die Jungfrauenschaft auf der anderen Seite war das Wunder in der Frau. Gut, gehen wir zu meinem zweiten Punkt. Gott spricht das letzte Wort. Nur weil einer lange seine Klappe hält, heißt es nicht, dass du nicht Respekt vor ihm haben solltest. Also ich gucke mal ganz unauffällig auf die rechte Seite von mir aus. Da sitzt ein Mann, mein Vater, der konnte lange schweigen zu Familienangelegenheiten, wenn viele andere schon ihren Senf dazugegeben hatten. Aber wenn er dann was gesagt hat, dann solltest du dich in Acht genommen haben. So, das war dann schon ganz gut. Und die Illusion von manchen Leuten ist, Gott ist ein alter Mann mit einem weißen Bart, der es nicht auf die Reihe kriegt, der da irgendwo im Himmel sitzt und scheinbar sich gegen das Böse nicht durchsetzen kann oder das Böse sogar verursacht oder zulässt. Ich sage dir, das ist ein großer Irrtum. Das ist ein gigantischer Irrtum. Nur weil er lange wartet, heißt es nicht, dass er kraftlos ist und dass er nicht seine endzeitlichen Pläne durchziehen wird. Vergib mir den Vergleich, ich mag Michael Jackson oder mochte ihn und seine Musik. Michael Jackson hat sein Comeback geplant, das hat leider nicht geklappt. Ich hätte es ihm gegönnt. Jesus hat es auch geplant und ich verspreche dir, es kommt. Da kommt nichts dazwischen, weil Jesus Christus wird nicht mehr durch den Tod aufgehalten. Die Geschichte ist erledigt worden an Ostern. Petrus schreibt in 2. Petrus 3, ich lese aus der Neues Leben Übersetzung vor. Dies ist mein zweiter Brief an euch, liebe Freunde, und ich habe in beiden versucht, eure Erinnerung aufzufrischen und euch damit zu einer gesunden Einstellung zu verhelfen. Ich möchte, dass ihr euch daran erinnert und versteht, was die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten und was unser Herr und Retter euch durch eure Apostel verkündet hat. Vor allem denkt daran, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen und nur ihren eigenen Begierden folgen. Sie werden sagen, Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Soweit ein Mensch nur zurückdenken kann, ist doch alles genau so geblieben, wie es schon immer war, seit die Welt erschaffen wurde. Wenn Sie dies behaupten, sehen Sie nicht, dass Gott durch sein Wort den Himmel erschuf und die Erde aus dem Wasser hervortreten ließ und sie mit Wasser umgab. Später benutzte er das Wasser, um damit die Welt durch eine gewaltige Flut zu vernichten. Und Gott hat durch dasselbe Wort befohlen, dass dieser Himmel und diese Erde Bestand haben werden, bis zum Tag des Gerichts. Dann werden sie vom Feuer verzehrt werden und die gottlosen Menschen werden zugrunde gehen. Und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und alles wird sich in Flammen auflösen und die Erde wird mit allem, was auf ihr ist, dem Gericht ausgeliefert werden. Wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Ihr solltet diesen Tag erwarten und ihn herbeisehen, den Tag, an dem Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente in den Flammen zerschmelzen. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Bemüht euch deshalb darum, liebe Freunde, ein reines und tadelloses Leben im Frieden mit Gott zu führen, während ihr auf dies alles wartet. Und denkt daran, Gott wartet. Gott wartet, damit die Menschen gerettet werden. Das hat euch ja auch unser lieber Bruder Paulus mit der Weisheit geschrieben, die Gott ihm gab. Gott wartet. Gott sammelt. Gott will Menschen retten. Wenn wir Ostern feiern, dann denken wir auch an das Wort Niederlage. Weil am Karfreitag sah es ja erstmal nach Niederlage aus, richtig? So, wir sind halt die Schlauen. Wir kennen die Bibelgeschichten. Wir hätten dem Josef ja gleich sagen können, stell dich mal nicht so an, die 13 Jahre im Knast, was wen juckt's, danach wirst du Vizepräsident. Hat der nicht gewusst. Und du weißt nicht, wie deine Geschichte weitergeht. Vielleicht bist du gerade an diesem Osterfest in einer Lebensphase, die du auch eher als Niederlage beschreiben würdest. Das weiß ich nicht. Ganz kurz. Ich will euch keine negativen Gedanken einstreuen, aber ganz kurz beschäftigen wir uns mit dem Begriff Niederlage. Was war deine größte persönliche Niederlage? Vielleicht war es die Zerstörung eines Traums, den du hattest. Vielleicht ist eine Beziehung, vielleicht eine geplante Ehebeziehung, Verlobung kaputt gegangen. Vielleicht war deine größte Niederlage eine Krankheit, lange Arbeitslosigkeit, Kummer über deine Kinder, die nicht so laufen, wie du das gewünscht hättest. Vielleicht hast du eine Prüfung wiederholt nicht geschafft und hast es nicht hingekriegt. Mit Niederlagen verbinden wir Gefühle von Trauer, von Angst, Sorge, aber auch Hoffnungslosigkeit. Innerem Schmerz, Wut, Enttäuschung und wenn es ganz arg wird, kommen auch Bitterkeit und Groll in unser Herz hinein. Wenn nach einem Kampf, einer Herausforderung, die misslingt, die Niederlage siegt. Die Jünger waren Jesus über 3 Jahre gefolgt. Sie hatten Wunder gesehen, an ihn geglaubt, auf die Erlösung gehofft, auch auf die politische. Sie hatten ja, oder die Zeloten zumindest, hatten gehofft, hey, jetzt kommt da der Messias und jetzt schmeißen wir die Römer mal raus und bauen ein irdisches Königreich. Das waren Männer, die hatten alles aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Die hatten ihre Jobs an den Nagel gehängt. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt, oder die Engländer sagen, glaube ich, sie haben all the eggs in one basket geputt oder so, ne? Also alle ihre Eier in ein Körbchen gelegt. Also alles, wir sagen, alles auf eine Karte gesetzt. Also hopp oder top, entweder das ist jetzt richtig oder ich bin voll am oder es geht voll schief. Aber sie haben ja Dinge gesehen, die sie ermutigt haben. Totenauferweckung. Hat die Beerdigung in der Stadt Nein völlig ruiniert. Jesus, als er den Sohn der Witwe wieder wach macht und denkt, nee, das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Die Frau hat schon ihren Mann verloren, dann soll der Bub wenigstens leben. Oder die Tochter des Jairus und so weiter. Er hat Aussätzige rein gemacht. Wir sind so verwöhnt, Leute kommen aus dem Ausland nach Deutschland, um medizinisch versorgt zu werden. Wir haben viel menschlich in der Hand, scheinbar zumindest, bis auf so ein paar Krankheiten, die große K-Krankheit zum Beispiel, die viele erschreckt, wenn sie dann kommt. Aber Aussatz zu heilen, eine unheilbar tödliche, widerliche Krankheit mit all ihren Symptomen, die du aus deinen Bibelfilmen bestimmt schon mal gesehen hast, wie wir Leute versucht haben, Regisseure versucht haben, das nachzubilden und zu zeigen, wie das gewesen sein muss, wenn dir die Nase aus dem Gesicht fällt und andere Dinge. Und Jesus rührt die an und die waren perfekt. Reine Haut, wahrscheinlich kein Pickel und kein Mückenstich mehr übrig. Und das haben sie gesehen. Ja, das lässt doch die Hoffnung wachsen, dass man auf die richtige Karte gesetzt hat, dass es wirklich der Messias ist. Und dann kommt dieser Tag. Jesus hat es gesagt, aber weißt du, Gott hat zu dir auch schon Sachen gesagt, die du ignoriert hast, weil sie dir so unvorstellbar vorgekommen sind. Ich auch. Habe auch schon Sachen verpeilt und hinterher gedacht, Mann, Iris. Ja. Obwohl es gesagt hat, dass es kommt, haben sie es nicht gehört. Sie haben es akustisch, die Schallwellen sind in ihre Ohren, aber irgendwie ist die Message nicht richtig innen drin angekommen. Verrat, Verhaftung, Spott, Folter, Verurteilung, Hinrichtung, Tod. Ich meine, die Soldaten haben ja irgendwo ein Stück weit in Anführungszeichen menschlich recht gehabt, wenn sie gesagt haben, ja, wenn du wirklich der bist, wer du behauptest zu sein, dann komm doch runter. Komm, steig runter vom Kreuz. Und das ist für dich wahrscheinlich genauso unfassbar wie für mich, was Jesus getan hat. Aber eines der oder zwei der unfassbarsten Komponenten dabei sind für mich das eine, dass er wusste, was laufen würde. Wenn ich wüsste, mit Sicherheit wüsste, ich werde morgen Opfer eines Kapitalverbrechens. Ich würde euch nicht die Füße waschen heute Abend, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was ich machen würde. Das kann man gar nicht aushalten menschlich. Und das Zweite ist die Vorstellung, dass er durch all das ging, ohne sich zu verteidigen und ohne den Vater um diese 12 Legionen Engel zu bitten, die da gewesen wären. Kennst du das Gefühl, wenn dir Unrecht getan wurde? Und du holst dann so die Keule raus, sei es verbal oder wie auch immer, und legst die Sachen auf den Tisch und sagst mal, ich habe aber recht. Jetzt endlich sehen, ich habe recht gehabt. Ich bin hier der Unschuldige in dem bescheuerten Spiel. Das befriedigt einen doch zutiefst im Fleisch auf jeden Fall. Ha? Na komm, zuck mal im Gesicht, damit ich sehe, dass du noch ein Mensch bist. Das kennen wir doch alle, das haben wir doch gerne, dass alle wissen, dass wir zu den Guten gehören. Gut, okay, also bei mir ist das so. Hat Gott noch Arbeit mit mir? Wie passt das zusammen? Er stirbt. Da war da noch die Geschichte mit Lazarus. Wenn du jetzt denkst, die Tochter des Jairus, naja, die hat nur gepennt oder Koma und dann spürt man vielleicht den Puls, ne, mehr müsste ich jetzt die Erika fragen, weiß ich nicht, oder was gibt's da alles. Aber Lazarus, 4 Tage begraben in Israel. Da war es warm, oder selbst wenn es nicht war, warm war. Martha sagt zu Jesus, Herr, lass den Stein, wo er ist, er stinkt schon. Geht nicht. So. Ich gucke gerne Krimis und die halten sich dann manchmal so Taschentücher. Also ich mag es mir gar nicht vorstellen. Und dann sagt Jesus diesen Hammersatz, Lazarus, komm heraus. Gott ist nicht aufzuhalten, selbst wenn es stinkt. Das ist so cool. Aber jetzt wehrt sich Jesus nicht. Er ist scheinbar schwach und diese ganze teuflische Parade läuft ab und du denkst, es kann doch nicht sein. Wo ist der Stopppunkt? Wo hört dieser Albtraum auf? Warum jetzt? Ich habe gelernt, ich habe das nachgelesen, dass das römische Recht es dem Gefangenen gestattet hat, 3-mal sich selbst zu verteidigen. Und wenn du das Matthäus-Evangelium liest, Rick Renner stellt das schön dar in einem seiner Bücher. Matthäus 27 kannst du nachlesen, Vers 11. Wurde Jesus das erste Mal angesprochen, konnte sich verteidigen. Vers 12 das zweite und Vers 14 war dann seine dritte Chance, sich zu verteidigen. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat sich nicht verteidigt, weil er ja wusste, das muss alles so sein. Er war, wie Jesaja beschreibt, wie das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und sich nicht wehrt. Das erträgt. Wie oft verteidigst du dich? Ich habe es ja eben schon mal drauf rumgepiekst, wenn dir Unrecht geschieht, wenn Leute blöde Sachen über dich erzählen oder dich schlecht behandeln. Wie schnell hast du deinen Mund auf und ich auch? Ba, ba, ba. Und hast du schon gewusst, der hat auch Dreck am Stecken. Ba, 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 ba. Ganze hässliche Soße kommt aus deinem Mund. Der Edmund hat uns ja eine Predigt gehalten über die Zunge. Johannes schreibt in Kapitel 19, dann kam Jesus heraus, er trug die Dornenkrone und das Purpurgewand und Pilatus sagte, hier ist er, der Mensch. Als sie ihn sahen, fingen die obersten Priester und die Männer der Tempelwache an zu schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus entgegnete, nehmt ihr ihn selbst und kreuzigt ihr ihn. Ich kann keine Schuld an ihm finden. Der Mann hat echt im Mist hat er drin gesessen. Der war echt in einer Zwickmühle. Der wollte nicht Jesus verurteilen. Er wollte nicht derjenige sein. Seine Frau hatte noch diesen komischen Traum in der Nacht. Hat noch gesagt, ey Schatzi, mach das nicht. Das ist nichts. Das ist nicht gut. Der Mann ist unschuldig. Und er verstand nicht, was passierte. Und er hat versucht, das abzudrücken an Herodes. Und alles hat nicht funktioniert. Aber hätte er nicht nachgegeben, das wäre dann politischer Selbstmord gewesen am Ende. Sie haben ihn unter Druck gesetzt. Und wenn dann die Pharisäer zu ihm sagen, du bist dem Kaiser untreu, da kann einem schon schlecht werden. Aber weißt du was, auch du und ich, wir haben den religiösen Spirit schon mal das Türchen aufgemacht und da nicht unbedingt im Geist gehandelt. Die Juden erwiderten, nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst als Gottes Sohn bezeichnet hat. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ließ Jesus wieder zurück ins Prätorium bringen und fragte ihn, woher kommst du? Aber Jesus gab keine Antwort. Sprichst du nicht mit mir? Fragte Pilatus. Raffst du, was hier abgeht? Wird er vielleicht modern heute sagen. Weißt du denn nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen oder dich zu kreuzigen? Da sagt Jesus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat der, der mich dir ausgeliefert hat, die schwerere Sünde begangen. Trockener, tiefgreifender Kommentar. Die Macht, die du glaubst zu haben, lieber Pilatus, ist eine große Illusion. Wenn ich aufbegehren würde gegen den Willen des Vaters, wäre ich in einer tausendstel Sekunde aus der Nummer hier raus. Dann könntet ihr selber alle sterben und eure Rechnung für die Schuld selber bezahlen in der Ewigkeit. Feierabend. Mir reicht's. Macht euren doch alleine. Schon mal gedacht? Jawohl, ich auch. Wieder umgekehrt? Ja, ich auch. Super. Hast du gut gemacht. Jesus hat's nicht mal gedacht. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, dass er an die Freude gedacht hat. Er hat an dich gedacht. Er hat an unser Osterfest heute gedacht. Er hat daran gedacht, wie genial es ist, dem Teufel die ganzen Seelen wieder abzuluxen. Frei zu kaufen, zu bezahlen. Wir wissen, er wurde um 9 Uhr morgens gekreuzigt und hing bis um 15 Uhr nachmittags am Kreuz. Wir wissen von der Finsternis, der Bernd hat es uns schön erzählt, am Donnerstagabend von 12 Uhr bis 15 Uhr. Und Jesaja 53, ich habe jetzt gelernt, dass es bei den Juden, die nicht an den Messias Jesus Christus glauben, so ein verpöntes Kapitel ist, was man gerne ignoriert, weil das trifft schon ziemlich heftig rein. Er wurde verachtet, schreibt er, und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Hast du schon mal beim Zahnarzt geheult? Ich meine, wie wenig brauch's? Das andere Thema lasse ich weg. So, die Heike verlor ja ihre Kinder so, ich sag mal im Galopp, das geht ja auch. Aber es gibt Situationen, da haben Menschen Schmerzen und da haben Menschen Gedanken, die doof sind. Und dann schreien die auch mal rum und beschweren sich. Aber er wurde ermordet, gefoltert. Er gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen, aber wen aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde? Durch Hass und Gericht wurde er dahingerafft, doch seine Zeitgenossen dachten darüber nicht nach. Er wurde den Lebenden entrissen und starb für die Sünden meines Volkes. Zwar wies man ihm ein Grab unter Sündern zu, doch wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt. Wir wissen, Josef von Arimathea war das. Weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er sich dann an dem, was er zu sehen bekommt, erfreuen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Diener. Das ist meine Seite verrutscht. Das ist super. Gerechtigkeit für viele erwirken. Denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Deshalb werde ich ihm Anteil unter den Großen geben. Mit Mächtigen wird er Beute teilen, denn er hat sein Leben geopfert und sich zu den Sündern zählen lassen. Tatsächlich aber hat er die Sünden vieler getragen und ist für die Sünder eingetreten. Wir haben einen unaufhaltsamen Gott. Er hat sich nicht abschrecken lassen. Von all dem Elend und all der Qual hat er sich nicht beugen lassen. Johannes schreibt im 20. Kapitel, früh am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, kam Maria Magdalena zum Grab und fand den Stein vom Eingang weggerollt. Sie lief zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, wie süß der Johannes von sich schreibt immer, und sagte, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Petrus und der andere Jünger liefen zum Grab, um nachzusehen. Der andere Jünger lief schneller als Petrus, schaute er und kam als erster an. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinentücher da liegen, aber er ging nicht hinein. Dann kam Simon Petrus und ging in die Grabhöhle hinein. Die Vorwitzigen sind doch für was gut. Ha? Manchmal hauen sie daneben, aber in diesen Momenten, da brauchen wir sie. Er ging hinein. Auch er sah die Leinentücher dort liegen. Das Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte, lag zusammengefaltet auf der Seite. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst bei dem Grab angekommen war und er sah und glaubte. Denn bis dahin hatten sie die Aussage der Schrift nicht verstanden, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Dann gingen sie nach Hause zurück. Maria stand weinend draußen vor dem Grab und während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf und einen am Fußende der Stelle, an der der Leichnam von Jesus gelegen hatte. »Warum weinst du?« fragten die Engel sie. »Weil sie meinen Herrn weggenommen haben«, erwiderte sie, »und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben.« Sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. »Warum weinst du?« fragte Jesus zu sie. »Wen suchst du?« Sie dachte, er sei der Gärtner. Also sei mit Leuten, die du für Gärtner hältst, immer freundlich. Das weißt nie. Es könnte auch, ne, so Gastfreundschaft, Hebräerbrief, Engel und was auch immer. Herr, sagte sie, wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast, dann gehe ich ihn holen. Maria, sagte Jesus. Sie drehte sich um zu ihm und rief aus, Meister. Berühre mich nicht, sagte Jesus, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Aber geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre. Ja, und dann erscheint er den Jüngern und geht durch Wände und all diese Sachen. Johannes schreibt am Ende dieses Kapitels Folgendes. Die Jünger sahen, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Diese aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben habt. All die Lämmer, die Jahr für Jahr am Pessachfest geschlachtet wurden, sind tot. Aber unser Lamm ist lebendig, Jesus Christus. Er hat sich in einen Löwen verwandelt. Wenn ich Jake Hamilton singen höre, dann denke ich an einen Löwen, der brüllt. Und mir gefällt es richtig gut. Ich weiß, Musik ist Geschmackssache, aber wahrscheinlich wurde die Rockmusik von Gott erfunden, damit sie die Leidenschaft von einigen von uns am besten zum Ausdruck bringen kann. Die anderen wahrscheinlich in der Klassik. Oder es ist keine Wertung, es ist nur Geschmack. Aber wenn Leidenschaft sich ausdrückt in Kunst, in Musik, das ist fantastisch und Gott ehrt. Jesus konnte nicht aufgehalten werden. Die Angst vor Schmerz und Tod konnte ihn nicht aufhalten. Der Verrat und die Verleugnung der Jünger konnte ihn nicht aufhalten. Die Möglichkeit, sich selbst ganz einfach zu retten, hielt ihn nicht auf. Herodes konnte ihn nicht aufhalten. Pilatus hatte tatsächlich keine Macht über ihn. Die Versuchungen des Teufels konnten ihn nicht einfangen. Das Grab letzten Endes konnte ihn nicht aufhalten. Die Lügen seiner Feinde bezüglich der Auferstehung konnten auch das Evangelium bis heute nicht aufhalten. Wer kann unseren Gott aufhalten? Und seine Wiederkunft können wir auch nicht aufhalten. Jesus sagt, die Himmelfahrt wird an verschiedenen Stellen beschrieben, auch in Apostelgeschichte 1. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten, Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Paulus schreibt an die Thessalonicher, nun, ihr Brüder, möchte ich, dass ihr wisst, was mit denen geschieht, die bereits gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. Denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Glaubst du das auch? Amen. Ich kann euch dies mit einem Wort des Herrn sagen. Wir, die noch leben, wenn der Herr wiederkommt, werden nicht vor den Toten zu ihm kommen. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch wir, die übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken, also ein paar Wolken gibt es scheinbar doch, Melanie, vielleicht sind die nicht weiß oder glitzernd oder keine Ahnung, wie auch immer. Wir werden sie mögen. Auf den Wolken hinaufgehoben werden in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Wir haben eine Hoffnung über den Tod hinaus. Es sagt sich leicht, wenn man nicht gerade jemanden verloren hat. Aber wenn man jemanden verloren hat, wie gewaltig ist die Hoffnung? Und wie traurig ist es für die Menschen ohne Gott, die diese Hoffnung nicht teilen können? Ja, mein dritter Punkt ist eigentlich sowas wie die Extended Version der Predigt. Und ich habe mit mir gehadert und die Grace sagt, ey Mama, dann mach's wie immer, mach einen Zweiteiler. Dann sagt sie, nee Mama, ist doof, ist ja Ostern, solltest du schon in einem Abwasch hinkriegen. Ja, also ich versuch's mal mit euch. Ich hoffe, ich überfordere euch nicht. Wenn nicht, setz es in Klammern, stell es ins Regal und kauf dir das Buch, das ich dir gleich zeige. Vielleicht kennst du das ja auch schon. Ist ein bisschen älter. Gottfried Bernhard Verlag erschienen von Peter Zuckerhira. Hat das irgendjemand gelesen? Anyone? Keiner. Gut, super. Gottes Tsunami. Er hat das geschrieben 2003, also bevor diese Katastrophe in Asien passiert ist. hat auch keinen Bezug zu Naturkatastrophen und dass Gott irgendwie Gericht bringt durch solche Sachen, sondern es ist ein geistliches Bild für etwas, was nicht aufzuhalten ist. Und es passt so schön zu meinem Titel und zu meiner Predigt. Und es beschäftigt mich gerade und darum müsst ihr es euch jetzt halt anhören. So ist das. Jetzt wäre der Moment für meine vier Bildchen da. Genau. Mein dritter Punkt heißt Gottes Flutwelle. Ich habe es mal nicht Tsunami genannt, sondern Flutwelle. Vielleicht hast du noch aufmerksam im Kopf, was in Jesaja 53 noch stand über Jesus. Einen, dem Gott vorher was versprochen hat, war Abraham oder Abram hieß er. Was hat Gott zu Abraham gesagt? Abraham, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne und wie der Sand am Meer. So hatte Abraham ein Bild für den Tag und in der Nacht konnte auch die Verheißung visualisieren, die Gott ihm gegeben hatte. Das war ziemlich nett. Und ja, das ist so ein schönes Bild. Stell dir das vor, was für eine gewaltige Verheißung. Du wirst hier nicht zählen können. So viele Nachkommen wirst du haben. In Jesaja 53 hieß es ja dann, Jesus wird viele Nachfolger haben. Das habe ich jetzt einfach mal geklaut aus einem anderen Zusammenhang. Ihr könnt es euch denken, aber wir können uns vielleicht auch für andere Dinge begeistern. Jesu Nachkommen, das davon träume ich. Wisst ihr, wenn Reinhard Bunke immer seine Briefe von Zephan geschickt hat an uns und wahrscheinlich an dich auch, wenn du ihn unterstützt hast, dann kamen immer diese Bilder in der Mitte von dem Heft, von dem Fallzettel. Diese gewaltigen Menschenmassen, zu denen der gepredigt hat. Und was hatten die alle gemeinsam? Die waren alle schwarz. Das ist super. Afrika soll gerettet werden. Amen, Halleluja, preis den Herrn. Aber ich hätte es halt gerne auch in Deutschland. Ich hätte das gerne auch in weiß oder bunt oder egal, was wir halt haben. Von Flensburg bis München und von Aachen bis Görlitz. Was da so kreucht und fleucht auf zwei Beinen, das soll auch gerettet werden. Und das sollen auch viele sein. Das soll nicht verloren gehen. Das ist mein Traum. Und dann bitte das Nächste. Die Missionswissenschaftler, die haben ja mal vor längerer Zeit dieses sogenannte 1040-Fenster benannt. Als der Teil unserer Welt, der am wenigsten oder gar nicht evangelisiert ist. Vielleicht hast du es schon mal gehört oder in irgendeinem Missionsbrief gelesen. Das bezieht sich auf den Zwischenraum zwischen dem 10. und dem 40. Breitengrad und ist eben ungefähr, grob gesagt, dieses Rechteck, was jetzt hier so dargestellt ist auf der Folie. Und der Peter Tsukahira, der dieses Buch geschrieben hat, das ist ein Japaner, der in Amerika geboren wurde und heute in Israel lebt und hat eine Gemeinde an einem absolut coolen Ort hat. Der ist noch cooler als Limburg. Der ist auf dem Berg Karmel. Da, wo Elia und die Baalspropheten, da, wo das Feuer vom Himmel kam, da darf der Church bauen. Das ist cool. Ich will zwar nicht mit ihm tauschen, aber ich finde die Location, wie man so schön neudeutsch sagt, richtig gut. Und irgendwann komme ich da auch nochmal hin. Wie auch immer. Aber das ist so, ja, könnt ihr euch denken, ganz, ganz schwieriges Gebiet. Außer dem Peter Tsukahira, der dieses Buch geschrieben hat, gibt es noch einen Chinesen, der sogenannte Bruder Yun oder der Himmelsbürger, vielleicht hast du sein Buch gelesen, der wurde in China wegen seines Glaubens an Christus mehrfach inhaftiert, gefoltert, auf wundersame Weise befreit, also den konnte auch keiner aufhalten, weil er mit Gott und Gott mit ihm war. Und der sagt das Gleiche wie Peter Tsukahira, vielleicht auch andere, keine Ahnung, ich habe es davor noch nicht bewusst gehört, dass das Evangelium, was ja in Jerusalem gestartet ist, ihr seht den kleinen blauen Fleck da an dem Eckchen von Afrika und da Saudi-Arabien, ne, da ist ja ungefähr Israel. Dieses süße, kleine und doch so bewegte Land. Von da ist es ausgegangen, das Evangelium. Da hat Jesus seine 12 Apostel gehabt, da waren die 120 im Obersaal und da ging es dann weiter. Und das Interessante ist, dass die große Richtung des Evangeliums in welche Himmelsrichtung gewandert ist? Nach Westen. Genau. Im 16. Kapitel der Apostelgeschichte steht, dass Paulus, als er in der heutigen Türkei war, eigentlich Richtung Osten weiterziehen wollte und nach Asien zum Predigen gehen wollte. Aber die Bibel sagt da zweimal, dass Gott oder der Heilige Geist hat es verhindert, dass Gott ihn in eine andere Richtung geschickt hat. Apostelgeschichte 16. Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien, das ist nördlich. Doch auch das, also Norden war auch tabu, ließ der Heilige Geist nicht zu. Also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. Diese Formulierungen in der Bibel, die klingen so, als hätten sie wirklich wegweisende prophetische Eindrücke gehabt, die ihnen gesagt haben, Osten, Norden, also Westen. Die Vision brachte sie dann von diesem mazedonischen Mann nach Mazedonien und Griechenland. So kam das Evangelium nach Europa und das ist auch einer der Gründe, warum das Neue Testament in welcher Sprache erst aufgeschrieben wurde, genau auf Griechisch. Nicht auf Arabisch oder irgendeine andere Sprache, die östlich von Israel gesprochen wurde. Denk dran, ein großer Teil deines Neuen Testamentes besteht aus Briefen, die an Gemeinden in europäischen Städten geschrieben wurden. Philippi, Korinth, Thessalonich und auch Rom. Paulus schrieb der römischen Gemeinde, dass er das Evangelium bis weit in den Westen nach Illyrien am Adriatischen Meer, das ist das heutige Albanien, ganz verkündigt habe. Und dann schrieb er, wollte er wohin? Nach Spanien, wie die Bobs immer. Aber anders als ihr hat er es leider nicht geschafft. Von Jerusalem aus ist Spanien der westlichste Punkt, bis zu dem man reisen kann, bevor der Atlantik kommt. Über 1400 Jahre vor Kolumbus muss Spanien den Menschen wirklich buchstäblich für das Ende der Welt vorgekommen sein. Rom war für den Dienst des Apostel Paulus der Endpunkt. Das Evangelium hatte die griechischsprachige Welt durchdrängt und wurde auf den Römerstraßen ins Zentrum des Reiches getragen. Das finde ich spannend, das sagt er und auch, vielleicht gibt es noch viele andere, die das sagen, deren Bücher ich nicht gelesen habe. Lauren Cunningham, der Gründer von Jugend mit einer Mission, sagt auch, das Evangelium folgt immer den Straßen. Dort kam es zum Konflikt mit dem offiziellen Kult der Kaiserverehrung. Das wissen wir, schrecklichste Christenverfolgung. Evangelium kämpfte über 200 Jahre lang. Und dann ist aber Rom gefallen. Die Barbaren kamen, weniger zivilisierte Völker aus dem Norden, das habe ich jetzt abgeschrieben aus dem Buch. Unter diesen Barbaren waren die Goten, die Visigoten, die Vandalen und die Hunnen. Und unter ihnen waren wer? Genau, unsere Vorfahren. Die Vorfahren der Deutschen, der Schweizer, der Franzosen, der Niederländer. Und schließlich hat dann das Christentum es geschafft und den europäischen Kontinent überschwemmt und aus vielen heidnischen, primitiven Völkern wurden Christen. Die Europäer fingen an, Gesetze für ihre Gesellschaften zu schreiben, die auf biblischen Prinzipien basierten. Heute passiert so oft das Gegenteil. Wir tun so viel das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich möchte. Damals war es so, wenn eine Stadt gegründet wurde, musste ein Gotteshaus ins Zentrum gebaut werden. Das war Vorschrift. Hohe Kirchtürme, Kathedralen, deren Bau manchmal über 100 Jahre dauerte, wurden zum Markenzeichen für Städte von Tiber bis Donau. Was für einen Glauben mussten die Leute haben? Die wussten, wir machen den Bauplan, aber unsere Enkel maximal, wenn das Teil zu Ende bauen. In einem Tagebuch von Christoph Kolumbus ist zu lesen, dass er der Überzeugung war, dass der Allmächtige, so sagt, schrieb er, der Allmächtige hat mich von allen Männern meines Alters zu der Ehre erwählt, das Licht Christi in eine neue Welt zu tragen. Witzigerweise kam der ja auch nicht nach Osten, wie er ja, glaube ich, wollte, sondern ist in Amerika gelandet. Eine Sache, die die Siedler motivierte, in die neue Welt auszuwandern, war der Wunsch, die Freiheit zu haben, Gott ohne Einmischung der Regierung oder auch der Kirche, die inzwischen einen unguten Weg zum Großteil ging, anbeten zu können. Amerika hat in den letzten 300 Jahren einige Erweckungswellen erlebt. Das Evangelium hat sich also weiter nach Westen dann ausgebreitet damals. Und nach einem Sprung über den Pazifik, so schreibt Zucker-Hera, bricht sie sich an den Küsten des fernen Ostens. Also einmal rum, kommen wir wieder im Osten an. Wenn du immer nach Westen gehst, kommst du irgendwann nach China. Und er schreibt, sie veränderte diese Flutwelle Gottes für alle Zeiten die kulturelle und geistliche Küste von Nationen wie Korea, China, Singapur und den Philippinen. Heute sagen uns Missionsstrategen, dass die Hauptgruppe der verbleibenden unerreichten Volksgruppen im 1040-Fenster zu finden ist. Das ist ein schmaler Streifen auf dem Globus, der zwischen dem 10. und 40. Breitengrad liegt und im Osten durch Korea und im Westen durch Nordafrika begrenzt wird. Wenn man Nordafrika zur islamischen Welt hinzuzählt, deren demografisches und religiöses Gravitationszentrum irgendwo zwischen Jakarta und Mekka liegt, dann befindet sich Israel am westlichen Rand des 1040-Fensters. Israel, wo alles angefangen hat, ist der Endpunkt der Bewegungslinie der Weltevangelisation in westlicher Richtung rund um den Globus. Also das ist eine These. Es ist nicht Gottes Wort, aber ich finde sie faszinierend und es lohnt mal, darüber nachzudenken. Und zwei sehr spannende Persönlichkeiten, vielleicht noch andere, weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist mein Horizont, den ich mir jetzt durch Lesen entdeckt habe. Ja. Und sie glauben, Israels Erweckung ist das große Finale und wird auf den Abschluss der Ernte Gottes unter allen Nationen folgen. Wir wissen, Jesus selbst hat das gesagt in Matthäus 24, dass bevor das Ende kommt, das Evangelium allen Nationen gepredigt wird und es eine Ernte geben wird. Römer 11, liest Matthäus 24 und Römer 11 heute Nachmittag zu Hause nach. Es muss Erweckung kommen nochmal. Es muss nochmal richtig krachen, bevor der Herr wiederkommt. Europa hat das Evangelium also fast 2000 Jahre. Amerika mehrere hundert. Und dann gibt es Nationen wie den Iran oder Saudi-Arabien, die haben noch nie eine Erweckungswelle des Heiligen Geistes gehabt. Aber bevor er wiederkommt, wird unser souveräner Herr allen Nationen der Welt seine Liebe und die Güte seines Evangeliums demonstriert haben. Wir haben in Israel Leute gehabt, die in Ländern sind. Also ein Mann, der war da mit seinem Sohn und ich dachte, ich bin Gott so dankbar, dass ich nur in Deutschland bin. Da krebst du zwar mit Gemeindegröße und wartest auf den Durchbruch, aber im Irak würde ich nicht unbedingt jetzt so sein. Aber der erzählte ganz andere Sachen, der Mann. Der Mann erzählte, wie Moslems sich bekehren, wie Durchbrüche passieren und der war total happy dabei. Also der ist echt berufener zu sein. Preis sei Gott für diese Menschen. Ich habe großen Respekt und Bewunderung für sie. Was ist dann die Schlussfolgerung? Dachte ich, Mist, dann hört das ja vor Deutschland wieder auf. Das kann doch nicht sein, ne? So die Welle. Die perfekte Welle, die soll doch kommen, aber das Matthäus 24 hat mich dann wieder getröstet und ich dachte, okay, es muss noch einmal rappeln in Europa, bevor das Ende kommt. Peter Zuckerhierer schreibt, für jene Nationen, die sich auf dem Wellenkamm befinden, ist eine Zeit reicher Ernte und großen Gemeindewachstums angebrochen. Er sagt, dass in Haifa, der Stadt, wo er ist, wo der Berg Karmel ist, als er 87 nach Israel eingewandert ist, waren da 200 Christen und die Stadt hat 300.000 Einwohner. Also das ist Mikro. Klingt fast deutsch. Und er sagt, heute hat er Mühe, die Pastoren alle zu kennen von den ganzen Gemeinden, die es in Haifa gibt. Also es ist ganz, ganz viel passiert in den letzten 30 Jahren in Israel. Gottes Erweckungstsunami, schreibt er, ist in den vergangenen Jahren über Lateinamerika hinweggerollt. Die Kirchen auf diesem Kontinent wachsen schon seit einigen Jahrzehnten. In Afrika gehen Wellen der Erweckung seit über einer Generation über den Kontinent hinweg. Heute überrollt diese massive Welle des Evangeliums Asien und vom östlichen Ende her Richtung Westen. Er türmt sich im Moment in China, Korea, anderen Teilen Ostasiens auf. Auch in Indien gibt es massive Aufbrüche. Und Bruder Jung, dieser andere Mann, dieser Chinese, er sagt, er gehört zu einer Bewegung, die heißt Zurück nach Jerusalem. Er sagt, Zurück nach Jerusalem heißt es, weil Jerusalem das Hauptziel ist, sondern wir glauben, dass so wie Jerusalem vor 2000 Jahren Ausgangspunkt des Evangeliums war, dass es rund um die Welt gehen und wieder an seinen Ausgangspunkt zurückkehren wird. Unser Ziel ist es, Tausende von unerreichten Volksgruppen, Städte und Dörfer, die zwischen China und Jerusalem liegen, zu erreichen. Und wenn das passieren wird, was liegt denn dazwischen? Genau, die arabischen Länder, die jetzt noch mehrheitlich muslimisch sind. Und diese beiden Männer sagen, sie glauben, dass diese Menschen eine massive Schlüsselrolle einnehmen werden, das Evangelium nach Israel zu bringen. Peter Zuckerhierer, der muss das Buch dann lesen. Er nimmt das prophetische Bild von Jakob und Esau, der Versöhnung beider Linien von den Brüdern, beide Seiten der abrahamitischen Linie sozusagen dann auch. Versöhnung kommt, sagt er. Im Moment unvorstellbar. Der Messias kommt wieder. Die Juden glauben, er kommt durch das goldene Tor. Das Bild habe ich euch jetzt nicht mitgebracht. Ich habe das goldene Tor gesehen, als ich auf dem Ölberg stand. Es ist ein Bild, was sich eingeprägt hat. Das war das wichtigste Tor, Stadttor zu Jesu Lebzeiten. Durch das bist du direkt auf den Tempel zugegangen. Und später haben die Christen verkündigt, dass Jesus, wenn er wiederkommt, durch dieses Tor kommt. Und darum hat irgendein muslimischer Führer, das Internet sagt, es war Saladin 1187, meine Reiseführerin in Israel sagt, es war Suleiman der Prächtige, der es zugemauert hat, damit der blöde Gott der Christen nicht wiederkommen kann. Aber eins weiß ich und du auch, ein paar Steine können Gott auch nicht aufhalten. Das ist sogar lustig. Zukahira sagt, der Islam liegt im Sterben. Seine Worte. Er sagt, wenn Jesus in Lukas 11 behauptet, und bei den anderen Evangelisten findest du es auch, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und ein Haus, das gegen sich selbst ist, fällt. Er sagt, die Länder unter diesem Geist fallen jedes Jahr ein Stück weiter hinter die anderen Länder auf der Welt zurück. Wann hast du zuletzt ein bedeutendes Produkt aus einem islamischen Land gekauft? Wer von euch möchte gerne seine Kinder dort auf die Uni schicken? Er sagt, wenn die Angst bricht, er sagt, es ist ein dämonisches Ding, was eigentlich nicht Religion, sondern nur Angst und Einschüchterung ist, die dieses System beherrscht, werden sich sehr schnell große Massen an Muslimen bekehren. Das ist, was er sagt. Er erzählt von einem Freund, ein Araber, der Christ ist und auch in Israel lebt. Der wurde eingeladen, in Finnland zu predigen und hat dort zu 200 jungen muslimischen Männern gesprochen. Das ist noch nicht so lange her. Und er erzählte, alle folgten dem Bekehrungsaufruf. Er dachte bei sich, naja, das ist ja wohl zu einfach. Auf dem Parkplatz traf er nach seiner Veranstaltung einen 25-jährigen Flüchtling aus Syrien. Er sprach ihn an und sagte, komm, Junge, sei ehrlich, was war das da eben? Der junge Mann antwortete ihm, die haben meinen Vater vor unseren Augen ermordet, vor mir und meiner ganzen Familie. Da will ich nie mehr hin zurück. Sag mir ja nichts, was mich davon abhalten könnte, an deinen Gott der Liebe zu glauben. Ein uneiniges Haus zerstört sich selbst. Muslime flüchten vor Muslimen. Und sein Freund, dieser arabische Pastor, macht regelmäßig Taufgottesdienste über Skype. Er predigt auf Arabisch zu Leuten, die in Europa sind. Und die Pastoren vor Ort taufen die Menschen. Er sagt, es gibt einige Christen, die das Evangelium online über das Internet in den Sprachen der muslimischen Welt bringen, in Farsi und Arabisch. Und diese Leute haben zehnstellige Millionen von Zuschauern. Also wenn die Angst, wenn ich es heimlich tun kann und es mich zieht, das ist schon eine Botschaft, wo man denken könnte, kann sein, dass der Mann recht hat. Jetzt kommen meine Gedanken. Peter Zukahira ist für das, was jetzt kommt, nicht länger verantwortlich. Das habe ich jetzt gedacht. Ich habe mir dann überlegt, eine gewagte Behauptung. Was wäre, wenn die noch Moslems in Europa durch die Flutwelle des Geistes in ihren Heimatländern beeinflusst Christen werden und schließlich die Europäer evangelisieren? Die, die keine Angst haben, die sagen ja, das ist eine Chance. Die anderen haben Schiss. So, ich habe mich entschieden, gegen die Angst und zu sagen, mit Gott läuft das irgendwie super aus und ich habe selber prophetische Worte für Erweckung in Deutschland, also es wird nochmal für Gottes Sache rocken im Guten, das glaube ich. Aber die evangelistische Chance, diesen Leuten, die jetzt in unserem Land sind, das Evangelium zu bringen, da bin ich nicht im Glauben. Ich bin desillusioniert, ich bin mal ganz offen an der Stelle, weil es mir zu viele weichgespülte Christen in Deutschland und in ganz Europa gibt. Also es ist der kleine Iris-Horizont, ich kenne auch viele andere, aber ganz ehrlich, mir gibt es zu viele kompromissbereite, bequeme Christen, die nicht leben, was das Wort Gottes sagt. Die sind nicht integer, die wurschteln sich durch, Sexualität, andere Sachen, Hingabe an Jesus, die sind nicht radikal. Einer, der sich in die Luft sprengt, so schlimm wie das ist, der ist radikal. Das ist natürlich falsch und teuflisch und schrecklich, aber der hat eine Sache zumindest verstanden, wenn wir was Gutes finden wollen. Ich gebe alles. Auch wenn er sich selbst vernichtet, vielleicht ist das sogar ein prophetisches Bild für das, was tatsächlich passieren wird mit den Menschen, die das glauben, sich selbst vernichten. Buchstäblich in der Masse. Also nicht im Massenselbstmord, sondern dass das ganze Ding zusammenbricht. In dem Sinne von dem Jesu-Wort, das Haus, das mit sich selbst uneins ist. Ich persönlich denke, ich wünsche mir, darum predige ich euch und anderen und jedem, der es hören und nicht hören will, ich glaube, diesen kritischen Massepunkt oder wie sagt man denn, an Glaubwürdigkeit haben wir nicht. Wir sind ein paar, sind immer noch viel zu wenige, der Massendurchbruch ist noch nicht da und von denen, die da sind, sind noch viele, die stellen ihr Licht unter das Bett unter die Bequemlichkeit oder unter den Scheffel, die halten die Klappe, die nehmen den Missionsauftrag nicht ernst und die leben eigentlich gemütlich mit dem Ticket für den Himmel in der Tasche. Und wenn ich nicht aufpasse, bin ich auch bequem. Ich nehme mich gar nicht aus und ich möchte mir und uns einen Tritt in den Hintern verpassen und sagen, hey, lasst uns alles geben für ihn, der alles gegeben hat an Ostern. Jetzt weiß ich nicht, wie das Szenario endet. In aller Bescheidenheit, ich habe keine Ahnung, aber ich finde die Gedanken faszinierend und das mit dem nach Westen macht schon irgendwie Sinn für mich. Wie auch immer, was Gott sich gedacht hat, wen Gott erwählt hat, mir ist es egal, weil ich habe mich entschieden und ich lade dich ein, entscheide ich, wenn ich nur der olle Steigbügelhalter bin für den, der ernten darf, für den Ex-Muslim, der dann, weiß ich nicht, oder für die nächste Generation oder meine Enkelgeneration, dann werde ich der beste Steigbügelhalter sein, der ich sein kann. Ich will nicht sagen, den die Welt ihr gesehen hat, also ich will, der Wille ist da, Gott gebe Gnade, dass ich es gebacken kriege. Aber wenn ich dabei sein darf, dann hole ich meine Sichel und dann werde ich ernten und ernten und ernten und ernten. Bist du dabei? Der Jack Hamilton singt, das Lied ist cool. Meinst du ernst, was er singt? Kannst du glauben, was er sagt? Gott ist der Herr der Geschichte. Gott spricht das letzte Wort. Und wie auch immer sie rollt, Gottes Flutwelle des Evangeliums rollt. Und ich bete, dass wir richtig nass werden und richtig erwischt werden. Das letzte Bild, Dennis. Genau, das hat der Peter Zuckerherer gepredigt in Israel. Catch the wave. Erwische die Welle Gottes. Ich bin kein Surfer, aber er hat uns erklärt, wie das geht. Er hat gesagt, wenn du dann da bist, dann paddelst du. Wenn die Welle kommt, dann paddelst du dahin und versuchst dir irgendwie, keine Ahnung, zu erwischen und auf diesen Wellenkamm zu kommen und dich dann tragen zu lassen. Starke sportliche Leistung wollte ich wahrscheinlich nie machen, aber auf dieser geistlichen Welle Gottes will ich reiten. Und ich will bereit sein und ich will mich Gott zur Verfügung stellen. Und wenn du das auch möchtest, dann steh doch mit mir und lasst uns zusammen beten. Vielleicht bist du noch an einem ganz anderen Punkt hier im Gottesdienst und das Erste, was wir beten, ist ein Gebet der Hingabe an Jesus Christus, weil wir schließen keinen Gottesdienst, ohne dass wir Gelegenheit geben, dass Menschen reinen Tisch machen mit Gott. Und wenn du dich entscheiden möchtest, dich Jesus anzuvertrauen, zum ersten Mal oder zum x-ten Mal, dann sprich mir doch folgende Worte nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du gestorben bist, und am dritten Tag auferstanden. Ich bringe dir meine Sünde und bitte dich um Vergebung. Danke, dass du für mich bezahlt hast am Kreuz. Danke, dass ich dein Kind sein darf, Gott. Ich will dir folgen. Von heute bis in die Ewigkeit. Amen. Amen. Und dein zweites Gebet. Herr Jesus, dein Evangelium, ich will es mittragen, will dein gehorsamer Diener sein, will dir zur Verfügung stehen. Ich will die Welle erwischen, die Welle deines Geistes und meinen Auftrag treu ausführen. Heiliger Geist, gib mir den Mut, die Klarheit und das Verstehen der Pläne Gottes mit mir. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen, Gott. Amen. Amen. Nehmt doch noch einen Moment Platz. Das Lobpreisteam kann schon mal kommen. Ich habe noch einen Bibeltext.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, dass sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun sie das, verspreche ich ihnen, dass Jesus noch heute in ihr Herz einziehen wird und sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten sie dieses Gebet und machen sie ganze Sache mit Gott. Sprechen sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das Geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.